Wir kommen zu das Gleiche in Grün in der Sommerzeit 2025. Im Sommer gibt es ja oft viele Gelegenheiten, Podcasts zu hören, weniger Möglichkeiten, neue Episoden aufzunehmen. Deswegen haben wir klassischerweise eine recht lange Sommerpause. Die wollen wir dieses Jahr nicht ausufern lassen und dafür haben wir uns überlegt, dass wir einige alte Episoden erneut veröffentlichen möchten. Wir haben 5 Beispiele aus unserem reichhaltigen Archiv rausgesucht von Episoden, die wir auch selbst noch ein zweites Mal gehört haben, weil wir einfach der Meinung sind, dass man da eine ganze Menge lernen kann. Wir veröffentlichen die Folgen genauso, wie sie waren, mit dem alten Trailer und allem. Und auch wenn man hin und wieder merkt, dass die Gespräche vor 2 Jahren stattgefunden haben und nicht letzte Woche, trotzdem sind wir der Meinung, absolut hörenswert. Die 5. und letzte Ausgabe von Das Gleiche in Grün zurückgespult, heute mit Florian Kriependorf von Scrapbees über Klüngelskerle, Urban Mining und den Endgegner Mischcontainer. Ursprünglich war das mal Folge 36, veröffentlicht am 5. Juli 2024, also vor etwas über einem Jahr. Und mit Florian haben wir über Schrott gesprochen. Da denkt man zunächst mal vielleicht an die Schrottis wie die Ludolfs. Da steckt aber deutlich mehr drin. Scrapbees beschreibt sich selbst als Unternehmen, das Digital Urban Mining praktiziert. Also sie bauen Rohstoffe im urbanen Gebiet ab. Und darum spricht Florian auch eigentlich lieber von Sekundärrohstoffen anstatt von Schrott. Wir haben ganz viele Fragen gehabt. Was macht Scrapbees eigentlich genau? Was ist Digital Urban Mining? An welchem Punkt der Prozesskette greift Scrapbees ein? Welche Vorteile entstehen für den Kunden? Welche Rohstoffe haben eigentlich welchen Wert und auf welchen fokussiert Scrapbees? Wie werden vor Ort unterschiedliche Rohstoffe bestimmt? Was passiert denn, wenn sie eingesammelt werden? Und was haben sie eigentlich noch alles vor? Das ist jetzt alles ein Jahr her. Seitdem ist natürlich ein bisschen was passiert. Wir waren trotzdem der Meinung, das ist eine Folge, in der man über Kreislaufwirtschaft eine ganze Menge lernt. Und darum haben wir sie aufgenommen in unseren Zurückgespult-Zyklus. Viel Spaß mit Florian von Scrapbees. Heute bei Das Gleiche in Grün, Florian Kriependorf von Scrapbees.
Das Gleiche in Grün, seid bereit für nachhaltige Transportzeit. Timo und Moritz zeigen, wie Transformation gelingt irgendwie.
Ja, moin! Timo Landner und ich, Moritz Petersen, heißen euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Gleiche in Grün. Letzte Woche haben wir uns gedacht, nach 35 Folgen braucht es mal wieder so einen neuen individualisierten Jingle, einen, der so richtig im Kopf bleibt. Also haben wir unser grünes, das gleiche in grün, Sparschwein geplündert und das, was ihr gerade gehört habt, ist das, was man für die angesparten 17,53 € produziert bekommt. Ich gebe zu, ich finde es gar nicht mal so schlecht. So, mir gegenüber sitzt wie immer in voller Pracht und heute bereits in Vorfreude auf den Sommerurlaub mein Freund Timo. Und ihr wisst ja, der dekoriert sich gerne passend zum Gast. Und heute trägt er über seiner Podcast-Uniform so einen großen weißen Imkerhut und scheint auch heute auf einem Stapel alter Heizkörper zu sitzen. Und ich habe jetzt eine Weile drüber nachgedacht, was mir das sagen soll, aber mir fehlt einfach die Fantasie. Timo, klär uns auf.
Wie soll ich jetzt diese Brücke schlagen? Also sagen wir mal so, lieber Moritz, heute wird es um Fleiß gehen, um Sammeln. Also es wird nicht um Honig gehen. Und es wird aber auch schmutzig werden. Denn wir tauchen ein in die Welt der Ludolfs und der Klüngelskerle. Soll heißen Schrott. What? Klüngelskerle, mag der ein oder andere sich jetzt fragen.
Ich zum Beispiel.
Vielleicht sogar du auch. Genau, lieber Moritz, als Kind des Nordens. Klüngelskerle sind fahrende Schrotthändler, die mit einer sehr wiedererkennbaren Dudelmusik durch die Straßen fahren, um Schrott von den privaten Haushalten abzuholen. Und diese Dudelmusik, die fungiert dabei ähnlich wie beim Eisbahn, als von Weitem schon zu vernehmende Ankündigungsfanfare, die suggerieren soll, hallo, da sind wir, habt ihr Schrott für uns? Was es damit auf sich hat, werden wir im Verlauf des Gesprächs natürlich aufklären und erläutern. Wir haben uns heute einen Experten zum Thema Schrott eingeladen. Es ist Florian Kriependorf von den Scrapbees, zu Deutsch den Schrottbienen. Erstmal ein herzliches Hallo bei uns an der virtuellen Theke an dich, lieber Florian. Schön, dass du da bist.
Hallo Timo, hallo Moritz. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
Kurz zu unserem Gast. Florian ist gelernter Jurist, Rechtsanwalt, um genau zu sein. Und nach seinem Studium war er lange Zeit bei der ELG GmbH, einem großen Schrotthändler aus Duisburg, in unterschiedlichen Positionen tätig. Und 2020 hat er sich dann entschlossen, ELG zu verlassen und hat mit seinen beiden Mitgründern Scrapbees aus der Taufe gehoben. Warum, das wird er uns gleich mit Sicherheit verraten. Florian, erste Frage an dich. Warum hat ein Jurist ein Faible für Schrott? Oder andersrum gefragt, kannst du uns näher bringen, wie dein beruflicher Werdegang aussah, bis zu dieser Entscheidung gründen zu wollen?
Ja, kann ich gerne machen. Eine lustige Frage eigentlich, denn also wenn ich die so höre, denn meine Eltern und mein Schwiegervater insbesondere hatten sich, glaube ich, was anderes vorgestellt, als sie sich einen Juristen herangezogen haben. Mensch, Junge, mach doch was Anständiges, und jetzt ist er Schrotti. Aber wenn man sich so meine Vita anschaut, da ist das eigentlich folgerichtig. Hast schon richtig gesagt, ich habe angefangen in Duisburg zu arbeiten bei ILG Haniel. Das ist der Rohstoffbereich von Haniel Familienunternehmen dort in Duisburg-Ruhrort. Und was die machen, ist das Recyceln von sogenannten High-Performance-Materials, also alles, was glänzt, alles, was im rotierenden Bereich eingesetzt wird, also Titan, Hochnickellegierung, Kobalt, alles so im Flugzeugbereich. Und das wird in also Riesenladen hoch erfolgreich gewesen. Und machen das in, ich glaube, 23 Ländern, 50 Operations. Und die liefern das in Stahlwerke rein, wo dann neues Material daraus produziert wird, muss hoch rein sein. Und da ist Qualität also ein Riesenthema. Und ich habe da angefangen als Jurist, bin da also als Unternehmensjurist da hingekommen, habe irgendwann die Rechtsabteilung dort übernommen und war auch Chief Compliance Officer. Und jetzt, wie komme ich eigentlich dazu? Ich habe mich schon immer gefragt, wo dieses Zeug eigentlich herkommt. Also diese Wertschöpfungskette im Schrott ist recht lang und schon ewig alt. Und man hat so 6, 7 Stufen. Irgendwo gibt es eine Entfallstelle, dann holt das irgendeiner ab. Zum Beispiel so ein Klüngelskerl oder irgendwie große Container. Und da gibt es einen kleinen Schrotti, mittleren Schrotti und einen etwas größeren, spezialisierte, so wie ILG. Und irgendwann kommt das aber wieder in die Produktion. Ist eigentlich super toll, weil das Material natürlich irgendwie zu 100% recycelt werden kann. Aber diese Wertschöpfungskette ist undurchsichtig und wahnsinnig lang und aus meiner Sicht auch sehr, sehr ineffizient, schon immer. Aber diese Intransparenz ist echt ein großes Problem. Und irgendwann habe ich dann nach meinem Studium der Rechtswissenschaften noch ein MBA gemacht, parallel zum Job, also part-time. Habe in der Zeit auch einen Haufen Kinder bekommen, frage mich jetzt noch, wie das funktioniert hat. Aber da kriegt man so eine Art Brainwash. Muss unbedingt was anderes machen, am besten selber gründen oder Unternehmen verlassen, Ausland, wie auch immer. Und ich habe mich dann fürs Unternehmen gründen entschieden, weil diese Idee, ganz an den Anfang der Wertschöpfungskette zu gehen und zu ändern, dass das da alles so schlecht beleumundet ist und so intransparent, das wollte ich eigentlich irgendwie ändern. Und deswegen ist es klar, dass so ein Jurist zusammen mit einem Ingenieur und einem Softwareentwickler ein Schrottunternehmen gründet.
Und da seid ihr jetzt, und da wollen wir jetzt auch mal direkt einsteigen. Also, du hast jetzt Einblicke gehabt über Jahre in die Schrottbranche und hast dich dann 2020 dazu entschlossen, mit deinen beiden Mitgründern eben die Scrapbees zu gründen. Kannst du den Zuhörern mal näher bringen, was ihr macht, was die Scrapbees anbieten und da auch damit verbinden, warum es euch gibt, also warum ihr gegründet habt?
Wir nennen das, was wir machen, Digital Urban Mining. Das ist so ein bisschen sperriger Anglizismus, aber es beschreibt eigentlich ganz gut, was der Kern ist, dessen, was wir tun. Wir bauen also Rohstoffe im urbanen Gebiet ab, im städtischen Raum. Und das ist einfach aus der Tatsache geboren, dass Deutschland unter anderem, wie auch andere Industrienationen, jetzt nicht über große Rohstoffressourcen verfügen. Und also ELG beispielsweise hatte auch ein paar Primärrohstoffminen, Südafrika beispielsweise, und das ist zwar alles super spannend, aber irgendwann sind die endlich. Und was wir tun, ist in Ballungsgebieten diesen Sekundärrohstoff, das ist eigentlich das schöne Wort für Schrott, abzubauen, denn der kommt zwar irgendwie dann meistens wieder in den Kreislauf, aber wie das passiert, kann man so und so machen. Und wir versuchen, möglichst schnell und möglichst effizient Material zu aktivieren, aufzuspüren und möglichst auf direktem Wege wieder in die Produktion zu bringen. Denn alles, was so auf diesen kleinen, mittleren Schrottplätzen passiert, ist meistens wie so ein Ziehharmonika-Effekt, ne? Da liegen dann Haufen rum und dann guck mal, wie ist denn eigentlich der Preis? Nö, ich verkaufe erst nächsten Monat. Und für eine Produktion ist das natürlich Gift. Die möchten gerne, dass der Ofen immer läuft. Das ist also das Schlimmste, dass das Ding stehen bleibt. Und das haben wir uns zum Ziel gesetzt. Wir Digital Urban Mining versuchen, die kleinen urbanen Minen zu erschließen. Alles, was so zwischen 100, 200 Kilo und 10 Tonnen groß ist, muss irgendwie in dieser ersten Meile von der Entfallstelle in die Produktion oder auf einen großen Schrottplatz kommen, damit das da weiterverarbeitet werden kann. Und das machen wir. Wir arbeiten da viel mit dem Handwerk zusammen und werden also flexibel hinzugebucht, wenn es auf einer Baustelle mal schwer wird oder eben mit Recycling zu tun hat oder mit der Entsorgung. Und das ist also eine Entsorgungslogistik, die aber eine Baustellenentsorgungslogistik, die flexibel buchbar ist. Also für 2 Stunden, wenn da einer irgendwie die Ressourcen nicht hat, wenn er seine Handwerker effizienter einsetzen möchte, bucht er uns. Wir helfen, eine alte Heizung beispielsweise rauszutragen, trennen die Fraktionen in ihrer pursten Form und versuchen das auch sortenrein weiter zu verkaufen.
Das heißt, ihr macht das vor Ort tatsächlich. Also ich gehe davon aus, dass da auch eine hohe Werkstoffkunde auch dabei ihr bieten müsst, ne, weil ihr teilweise auch nicht wisst, was euch da erwartet auf den Baustellen dieser Welt. Das heißt, eine hohe Werkstoffkunde.
Ja, ist nicht ganz falsch. Wir haben auch viel mit Spektrometern gearbeitet. Da kann man die Legierungen ganz ganz genau bestimmen und das ist auch ganz hilfreich. Da gibt's mittlerweile so Handheld-Geräte, die man mitnehmen kann und dann spielt man das per API in unsere Software rein. Da, wo wir sind, ist das häufig ein bisschen Overkill. Wenn man sich ein bisschen auskennt und die Leute gut schult, geht das auch mit einem Magneten und ein bisschen Hintergrundwissen. Ne? Im Grunde genommen, alles, was magnetisch ist, ist Eisen. Alles, was orange aussieht, ist meistens Kupfer und nicht magnetisch ist. Wenn es nicht magnetisch ist und Silber. Ne? Alles, was leicht ist, ist Alu. Alles, was schwer ist, ist Edelstahl. Aber die Tücke liegt dann im Detail. V2A und V4A beispielsweise kann man natürlich so nicht unterscheiden. Und der Unterschied sind 1.000 Euro in der Tonne im Wert. Das heißt, da sehen wir auch unsere Expertise. Aber da, wo wir es hinbringen, reichen die 50, 60 verschiedenen Fraktionsarten, die wir definiert haben, um das genau so auch an Ort und Stelle zu sortieren, zu trennen und einzuladen.
Beim Haus nebenan ist gerade bei uns seit Wochen eine große Baustelle, die uns erfreut. Da wird energetisch saniert, Dach neu gemacht, alles Mögliche. So, die sind offensichtlich nicht eure Kunden, weil da steht ein Altmetallcontainer, so, wo alles reingeworfen wird. Und der wird dann, bin jetzt ein Bürotags über, beobachte es nicht, aber der wird regelmäßig abgeholt. Was wäre denn anders, wenn ihr diese Baustelle bedienen würdet und was wäre letztlich der Vorteil für die Handwerker, die da vor Ort sind, für die Umwelt, für den Markt, für die ganze Geschwindigkeit? Kannst du uns das ein bisschen greifbarer machen?
Ja, also die Adresse brauche ich natürlich sofort, weil das, also der, so ein Container ist für mich der Endgegner sozusagen, weil es gibt Gründe für einen Container, aber für mich sind die nur da, wo das Material auch sortenrein anfällt. Das, was du gerade beschrieben hast, ist eigentlich so ein, wir nennen das Value Dip in der Wertschöpfungskette. In dem Moment, in dem du die Sachen alle zusammenschmeißt, am besten noch mit Baustellenabfällen, Teppich und irgendwie Bauschutt, ist der Wert des Materials, was du da reingeworfen hast, fast null. Aber selbst wenn es ein Eisen- oder ein Mischschrottcontainer ist, wenn du die Rippenheizkörper, die Kupferrohre, die Messingmuffen alles zusammenschmeißt, kannst du davon ausgehen, dass der Wert des ganzen Materials auf dem niedrigsten Niveau ist. Denn so wie es dann da drin ist, kannst du es eigentlich nicht weiter verarbeiten. Da, wo es wieder Produktionsmaterial werden soll, wo Halbzeuge hergestellt werden, muss es sortenrein sein. Das heißt, in dem Moment, in dem der Handwerker das da in diesen Container reinschmeißt, vernichtet er den Wert des einzelnen Materials. Was wir anders machen, ist, dass wir an Ort und Stelle genau diese Sachen trennen. Wenn du also in Zahlen sprichst, das, was er da zusammenschmeißt, ist dann 20 Cent das Kilo wert. Wenn du es aber trennst, kriegst du für das Kupfer mehrere Euros pro Kilo, für das Messing genauso, für jedes Aluminium bist du auch über einen Euro. Und wenn du das sortenrein trennst, hat das natürlich auch einen finanziellen Gesichtspunkt für uns, weil wir das natürlich auch besser veräußern können. Aber dafür kriegt der Kollege ja auch noch Geld. Insofern, wenn er das mit uns machen würde, täte er sich selber einen finanziellen Gefallen, weil ne, die Leute, die das da reinschmeißen, müssen auch bezahlt werden. Da sind wir meistens billiger, weil die Leute, die das tun, effizienter woanders eingesetzt werden. Wenn das nämlich Facharbeiter sind, dann sollen die lieber eine Heizung anschließen oder Solarpaneele aufs Dach machen, als sich mit diesem Entsorgungsteil zu beschäftigen. Und für die Umwelt ist das auch ein echter Vorteil, denn wenn es ein Baumischcontainer ist oder ein überhaupt ein gemischter Baustellenmüllcontainer, häufig wird das einfach thermisch verwertet. Das ganze Zeug wird verbrannt, am Ende bleibt dann über IBA so eine Asche. Und das wird nochmal aufbereitet und am Ende kommt natürlich Material wieder raus. Das wird dann auch wieder verwendet. Aber dieser Dip, von dem ich sprach, dass es ein Value-Dip ist, ist auch ökologisch eine Katastrophe. Denn ne, wenn du erst was verbrennst, um es dann nochmal zu sortieren und dann wieder zu verwerten, ist es viel leichter, den direkten Weg herzustellen, wie wir das machen, an Ort und Stelle eigentlich das Sorten reinzutrennen und das Material dann dahin zu verbringen, wo es am besten wieder verwertet werden kann. Und das kann für Eisen und Kupfer ein anderer Kunde sein. Wenn du es aber in einen Container schmeißt, ne, dann macht das Sortieren jemand anders und auch das ist nicht effizient.
Ich muss jetzt nochmal nachhaken zum Status quo. Also ich glaube, das mit dem Mischcontainer, wenn da Schutt und so drin ist, total intuitiv verständlich, dass das eine dumme Idee ist, da Metall drin zu versenken. Wenn es jetzt aber ein quasi Metallcontainer ist, so jetzt wo ist der Unterschied, ob ihr jetzt dahin fahrt, das vor Ort sortiert, verwiegt, mitnehmt oder ob der Container, was passiert denn sonst mit dem Container? Ich hätte jetzt vielleicht naiv angenommen, der kommt auch zu irgendeinem Recyclinghof, Fachbetrieb, was auch immer, die kippen den aus und sortieren es auch.
Das stimmt, ne? Aber zum einen kannst du, wenn du Sachen zusammenschmeißt, ist es viel aufwendiger, die dann wieder auseinander zu dröseln, als wenn du sie sowieso einmal in der Hand hast. Die müssen ja da irgendwie rein. Ne? Wenn du eine Heizung entsorgst, hast du einen Kessel in der Hand, der wiegt 200 Kilo, sind 4 Leute dran und dann schmeißen die das Ding da rein. Dann ist da aber noch ein bisschen Kupferrohr dran, daran ist eine Messingmuffe. Das machen die nicht ab. Das ist auch für das, was die verkaufen, wird dann, weiß nicht, per Schiff in die Türkei verbracht und dann wird da Eisen draus hergestellt. Da ist die Qualität nicht so entscheidend. Was wir machen ist, wir gucken uns den Container, den Kessel an, bevor wir ihn raustragen und da sind die Sachen dran. Die Flex einmal anzusetzen und 2 Schnitte zu machen und die Materialien zu trennen, ist alleine eine Wertschöpfung, die wir an Ort und Stelle machen, die das Ganze schon fast wieder lukrativ macht, die das aber auch fürs Recycling viel besser macht. Natürlich ist dann das Eisen reiner, das ist da nicht so entscheidend, weil man da viel Fremdmaterial auch irgendwie toleriert. Aber bei dem Kupfer beispielsweise, wenn das ein Rohr ist, was nur aus Kupfer besteht, kann man das wieder zu Arubis verschiffen oder zu anderen, die das spezialisiert gebrauchen können, genauso wie das Messing, wie Edelstahl, jetzt ELG beispielsweise. Aber sobald es in diesem Container drin ist, brauchst du entweder aufwendige Anlagen. Ne? Steinhardt macht so Dinger, die kosten ein paar Millionen und dann ist das also über Fließbänder und Zerstückelung und so weiter. Aber wenn man es doch einmal in der Hand hat und auf Baustellen sieht man das immer, wenn das jetzt nicht Kräne machen, natürlich, das ist großes Material, das machen wir auch nicht. Aber wenn man es einmal in der Hand hat, warum nicht gleich getrennt lassen? Das ist eigentlich der Kern.
Das heißt, euer Eingriffspunkt ist gar nicht irgendwie alle 3 Wochen mal irgendwas entleeren bei einer Baustelle und dann sortieren, sondern wirklich, es ruft der Heizungsbauer an, ich baue mittwochs einen Boiler und 3 Heizkörper aus und dann kommt ihr und schleppt das raus und sortiert es. Also, viel, viel kleinteiliger, als ich mir das jetzt eben vorgestellt hatte.
Ja, genau. Wir greifen praktisch genau in deren Prozesse ein. Wir werden dann hinzugebucht und deswegen auch diese Flexibilität, die unsere Software ermöglicht, wenn es denen passt. Ne? Manchmal ist es so, Monteur ist krank, kannst du nicht heute, sondern morgen kommen, ist für uns kein Problem, weil wir eben diesen Schwarm haben. Wir haben ja so in ganz Deutschland verteilt Fahrzeuge und ich kann das, also die Software bucht das dann dahin, wer da gerade verfügbar ist und das können wir, anders als so ein Klüngelskerl, der meistens allein unterwegs ist, überregional abdecken und das ist auch eine andere Professionalität, aber es muss so sein, dass es dem Handwerker hilft. Der muss das ohnehin rausmachen, der hat das seinem Kunden sowieso berechnet und muss für die Entsorgung also auch sorgen. Wenn wir das aber machen, kann er sich sicher sein, dass wir pünktlich da sind, dass wir das professionell machen, dass wir es auch ökologisch richtig machen, denn er hat ja kein Interesse daran, die Dinger zu trennen, es sei denn, er möchte irgendwie Schrottgeld generieren, aber es lohnt sich für den meistens auch nicht. Und deswegen werden wir da gebucht, ne? weil wir uns in die Prozesse des Handwerks und auf Baustellen so gut einfügen.
Und jetzt nochmal kurz weg vom Handwerk und vom Container. Ich habe jetzt ich habe jetzt ein Lager, wo ich halt Altmaterialien gesammelt habe oder gelagert habe und ich möchte jetzt diesen Bereich halt aufräumen und würde den jetzt ungern einfach in einen Container dann halt reinwerfen, sondern das sind halt irgendwelche Sachen, die auch wiederverwendet werden können und jetzt bin ich aber nicht der Experte dessen. Kann ich euch da auch anrufen, dass ihr euch das anguckt und was man dort verwerten wieder kann?
Ja, absolut. Also das ist manchmal so, dass wir hinzugerufen werden, wenn genau das passiert, ne, dass dann irgendwie so eine Ecke oder sowas im Lager oder das sieht dann aus wie bei Hempels und so ein bisschen wie das Privatkundengeschäft, was wir auch zum Teil machen, wenn die Garage schon seit Wochen voll ist und man kriegt schon den dritten Hinweis, immer, das müsstest du jetzt endlich mal ausräumen, dann ist es convenient, einfach einen von uns anzurufen und die Jungs sind tatsächlich geschult und nehmen das genau so mit, dass es auch separat entsorgt wird. Das heißt, wir gucken uns dann die Ecke an und sehen schon, okay, da ist jetzt irgendwie, das meiste ist wahrscheinlich Eisen und dann wird aber das andere, wenn da irgendwie, ich weiß nicht, Patronenhülsen oder irgendwelche Werkzeugstähle oder irgendwelche Edelstahlteile oder ein halber Wintergarten noch rumstehen oder eben in so einer Produktion verschiedene Materialien sind, die eben nicht in verschiedenen Behältnissen gesammelt worden sind, dann machen wir das eben. Einfach nicht nur, weil das ökonomisch sinnvoll ist, sondern weil es natürlich auch besser zu recyceln ist. Wir könnten das alles auch so mitnehmen. Also jeder Schrott hat seinen Preis, aber meistens ist das dann eben dieser niedrigste Mischschrott-Schredder-Vormaterial-Krams, den eigentlich, der hat nur noch eine Verwendung und der kann dann nur noch in die Eisenproduktion gehen.
Wo seid ihr denn geografisch aktiv? Ist das Gesamtdeutschland oder jetzt nur Ruhrgebiet oder NRW?
Wir haben gestartet hier im Rheinland und Ruhrgebiet und da sind wir auch besonders stark, da haben wir die meisten Fahrzeuge natürlich, auch weil dieses Konzept des Klüngelskerls natürlich irgendwie total klar ist, aber dieses Problem der ersten Meile hast du eigentlich überall und deswegen sind wir in Ballungszentren besonders gut, also alles was so, ich will nicht sagen Rheinland ähnlich ist, also in Hamburg, in Stuttgart, in Frankfurt und jetzt in Berlin und seit 2 Wochen oder 3 Wochen auch in München. Berlin beispielsweise ist sehr ähnlich wie das Ruhrgebiet, ist also auch sehr, sehr breit, auch ganz schlimme Autobahnen und man braucht ewig von A nach B, aber genau da wohnen natürlich wahnsinnig viele Menschen auf einem Haufen und es werden auch sehr viele Heizungen getauscht und sehr viele Aufzüge und sehr viele Rolltore und alles, was wir so besonders gut machen. Und im ländlichen Raum gibt's das zwar auch und da versuchen wir das aber so ein bisschen zu clustern. Ne? Also wenn wir jetzt ins Sauerland fahren, dann machen wir das nicht für eine Heizung, sondern dann gucken wir, dass wir das genau so steuern mit der Software, dass die sagt, hier an einem Donnerstag fährt der in Dortmund sitzt oder so, dahin und macht 3, 4, 5, 6, 7 Deals und fährt dann entweder vor Ort oder zurück, wenn er in Dortmund ist, die Sachen dahin, wo sie am besten recycelt werden können.
Jetzt seid ihr, habt ihr eine Tour gemacht, habt das Auto voll oder mehrere Autos voll. Was passiert dann mit dem Schrott?
Der Clou ist auch wieder an Ort und Stelle. Da, wo wir es sortieren, machen wir das nicht nur, damit es anschließend auch so wieder vorgefunden wird, sondern es wird alles mit einer geeichten Waage verwogen und eingetragen in unsere Scrappies App. Das macht der Fahrer selber. Der ist auch ein Kontrollmechanismus, damit der Kunde weiß, okay, was habe ich da eigentlich entsorgt? Der braucht das zum Teil ja auch als Entsorgungsnachweis für Förderungen von der BAFA zum Beispiel. Und das fällt bei uns aus dem System raus, weil wir das alles digital erfassen. Deswegen auch Digital Urban Mining. Die Fahrer sind natürlich metallurgisch geschult. Die wissen aber auch, wie sie unsere App und die Software bedienen. Und wir haben deswegen einen Echtzeitüberblick über das Material, welches wo, von wem, in welchem Gewicht, in welcher Qualität gerade eingesammelt wird. Wir haben also so eine Art virtuellen Schrottplatz, der durch die Gegend rollt und immer wenn der Fahrer dann auf den Knopf drückt, ich bin voll, weiß natürlich das System, der hat das und das und das und das geladen. Und weil wir eine sehr große Datenbank darüber haben, wer in ganz Deutschland welches Material wie entsorgt und wie bezahlt natürlich, kann das System auch gleich ausspucken, wo der hinfahren muss. Manchmal treffen sich auch zwei Fahrzeuge, weil er sagt, hier, du hast Kupfer, ihr trefft euch, du kriegst das Kupfer, du kriegst seinen Zinn und dann gehen die wieder getrennte Wege, damit genau das passiert, dass das Material seinen optimalen Weg findet. Manchmal ist es aber auch, und das ist natürlich eine Berechnung, der nächstbeste, wenn es jetzt nur Eisen ist, da sind die Unterschiede nicht so riesig, was den Preis angeht und wie das recycelt wird. Drück da drauf und sagst hier, du hast nur Eisen oder irgendwelche Heizkörper drin, fährst du auf jeden Fall die nächsten 10 Kilometer links raus und dann wird das da recycelt. Ne, langfristig wollen wir natürlich gerne direkt in die Produktion liefern. Es gibt so einen Upstream-Integration-Trend gerade, also Stahlwerke versuchen sich Rohstoffe zu sichern, weil sie merken, dass die irgendwann knapp werden und das spielt uns natürlich so ein bisschen in die Karten. Die verstehen schon auch, dass unser Prinzip Kleinvieh macht Mist funktioniert. Wir kommen also nicht nur einmal, sondern mit 10 Fahrzeugen dreimal am Tag und dann sehen sie, ah, das sind ja 30 Tonnen, ist wie ein kleiner Schrottplatz. Das wollen wir uns sichern, da wollen wir eigentlich hin. Was wir nicht machen wollen, ist im Grunde das Material irgendwo hinlegen und warten, bis der Preis schön ist.
Ich hätte jetzt noch eine Frage zu den finanziellen Aspekten, denn wir wissen aus anekdotischer Evidenz, wenn irgendwo in Hamburg aus dem Neubau Kupferrohre rausgerissen werden und verkauft von irgendwelchen Menschen, dass das Metall durchaus Wert hat. Wie sieht das denn aus für mich, entweder als Handwerkskunde oder als Privatkunde? Oder anders gefragt, wie verdient ihr Geld? Muss ich eine Service-Fee zahlen, dass ihr kommt und mir das abnehmt? Kriege ich sogar noch Geld und ihr verkauft es dann sortiert und teurer weiter an andere Händler? Oder wie? Wie schafft ihr quasi die Transparenz, von der du eben sprachst, dass die noch nicht gibt?
Also beides. Wir machen uns natürlich zunutze, dass an der Stelle, von der du gerade sprachst, der Convenience-Gedanke am höchsten ist. Wir versuchen an Ort und Stelle ein echtes Problem zu lösen. Im Moment spielt uns der Fachkräftemangel, also nicht nur im Moment, sondern eigentlich zunehmend natürlich, spielt uns der Fachkräftemangel total in die Hände. Ich sagte eben schon, wenn du eine Heizung entsorgen willst oder auch einen Aufzug tauschen, dann hast du hoch ausgebildete Leute, die das machen. So eine Wärmepumpe ist jetzt nicht mehr so trivial wie früher. So eine Therme, die dir da an die Wand dübelst, sondern die müssen echt wissen, was sie da elektronisch einstellen müssen. Und die sind auch zu teuer, um sich mit diesem Problem zu beschäftigen. Deswegen ist dieser Convenience-Gedanke, von dem ich gerade sprach, außerordentlich hoch. Und weil es eben alles Handwerker sind, kann man mit denen nicht nur gut reden, sondern die wissen ganz genau, was sie an uns haben. Ne, wenn du sagst, ihr habt da jetzt einen 24 kW Fiesmann-Kessel im Keller und den kannst du auch nicht Jedi-mäßig da raushexen, sondern der muss irgendwie raus. Und dafür schicke ich dir 4 Leute, die haben 2 Autos und die brauchen 3 Stunden, das kostet X. Da sagt er nicht irgendwie, nee, also ich habe ja, das ist ja auch ein Wert. Dann sage ich, ja, dann mach. Und in dem Moment sagt er, okay, also wenn ich meine eigenen Leute einsetzen muss, alleine das Einsetzen der Leute ist schon doppelt so teuer wie das, was wir berechnen. Aber für den ist die Berechnung eigentlich noch eine andere. Diese 4 Leute, die der einsetzen müsste, um das Ding da rauszupüngeln, die kann der ja woanders viel effizienter einsetzen. Der kann also eine zweite Baustelle mit denen aufmachen und kann uns da meinetwegen auch dazu buchen, aber dann hat er beispielsweise in diesem Fall seinen Umsatz verdoppelt. Der muss nicht seine eigenen Ressourcen, die ohnehin knapp sind, da einsetzen. Und das Zweite ist, die wollen natürlich auch versuchen, ihre Jungs glücklich zu halten. Das ist super schwierig, die eigenen Leute zu behalten, wenn sich jetzt gerade diese großen Ketten wie Thermondo, Era, Octopus sich entwickeln und sagen, hier, wir bezahlen vielleicht nochmal einen Euro mehr. Wenn der sagt, bleibt mal bei mir, ihr müsst bei mir aber nur noch die Hälfte der körperlichen Arbeit leisten, weil wir die Schrottbienen dazu buchen, das ist für die ein echtes Argument. Insofern lange Rede für die Fee, die wir berechnen, aber die ist immer fair und die ist vor allem für den fast immer vorteilhaft. Weil diese Dienstleistung berechnet er seinem Endkunden ohnehin weiter. Und kannst davon ausgehen, muss er ja auch, macht da nochmal ein Markup drauf. Insofern ist das finanziell für den super. Trotzdem für Material, was sortenrein ist, ne, so ein Kupferrohr, wenn die das alles selber sauber trennen, sagen wir denen auch, macht euch die Arbeit und schneidet das selber klein, dann kriegt ihr natürlich eine Vergütung dafür. Für Eisen machen wir das meistens nicht, weil das einfach sich fast nie rechnet. Das ist also auch für den ziemlich klar. Deswegen bucht er uns auch. Aber wir haben auch noch einen anderen Vorteil. Dadurch, dass wir mit allen zusammenarbeiten können, sowohl mit den größeren Ketten als auch mit dem kleineren Handwerksunternehmen, können wir 4, 5 Baustellen am Tag abfahren, während der praktisch nur eine Heizung wegbringt. Und es gibt im Schrott so eine Logik, mehr Material gleich höherer Preis pro Kilogramm. Das heißt, wenn du Volumen verkaufst oder verkaufen kannst, dann hast du natürlich auch eine bessere Verhandlungsposition gegenüber dem Kunden, der das Material kauft. So ein Handwerker kriegt dann 50 Euro und wir kriegen 100, weil wir einfach nicht nur einmal, sondern 50 Mal kommen, am selben Tag zum gleichen Mann. Das ist ein Faktor, den wir mit einberechnen. Wir zahlen keine Mondpreise für die Materialien, das wissen die auch, aber an der Stelle, an der wir sind, ist das auch nicht reell, weil wir diese Trennung meistens selber vornehmen und das Material erstmal veredeln und es dann veräußern.
Kannst du uns in diesem Zusammenhang vielleicht auch nochmal eine Übersicht darüber geben, welche Werkstoffe oder Sekundärrohstoffe ihr auch entgegennimmt, genau. Und im Speziellen welche eben nicht, ne? Also wo man euch nicht anrufen braucht, beispielsweise wenn ich jetzt ein Kernkraftwerk hätte oder sowas. Das müsste zurückgebaut werden. Welche Werkstoffe ihr definitiv nicht zurücknehmen, weil sie eben vielleicht auch ökonomisch nicht sinnvoll sind, ne? Oder eben aber auch, weil es, weiß was ich, Gefahrgut ist oder sowas.
Ja, nee, Uran haben wir meistens nicht im Angebot. Also das ist immer auch schwierig loszuwerden. Aber wir können natürlich auch gefährliche Abfälle abnehmen in bestimmter Konstellation, wenn wir also alle Genehmigungen dafür. Aber unser Brot- und Buttergeschäft ist in der Tat so 50, 60 verschiedene Materialien, die alle aus dem Metallbereich erstmal kommen. Also jetzt für Kupfer gesprochen, gibt es natürlich so diese Kernsachen, die besonders rein sind. Kupfer Milbury, das kann man irgendwie besonders, glänzt besonders schön und kann man besonders gut wieder einschmelzen. Und dann gibt es immer Abstufungen, je nachdem, wie in Anführungsstrichen verschmutzt das ist. Aber das ist, jeder hat da seinen Preis. Was wir aber darüber hinaus machen, und da haben wir uns einfach so ein bisschen reingebohrt in diese Kundenszene, in die Geschäftskunden, die sagten, hör mal, einen Schrotti habe ich doch eigentlich. Das kann ich an die Straßenecke stellen, der irgendwann ist das weg. Ist natürlich illegal, okay, das wollen die auch nicht mehr. Selbst wenn sie einen Schrotti haben und der drückt denen ein paar Euro in die Hand, das wollen die meisten auch nicht mehr, weil irgendwann die Steuer auch kommt und fragt, sag mal, da hast du gar kein Schrottgeld gehabt, obwohl du jetzt 50 Heizungen getauscht hast. Das ist ja irgendwie seltsam. Und wenn er sagt, naja, also das hat immer der Kunde behalten wollen, das glaubt ein Finanzamt auch irgendwann nicht mehr. Und deswegen kommen die auch zu uns, weil wir alles unbar machen. Das ist auch so ein bisschen der Compliance Officer in mir. Das ist diese Transparenz. Ich möchte gerne, dass diese Geldflüsse klar sind, dass wir professionell auftreten und dass die auch eine Rechnung haben, die sie hinterher, können sie die ja ohnehin, da können sie auch einen Bierpilz davon bestellen am Jahresende. Das machen die ohnehin. Aber es ist eben sauber dokumentiert. Und die haben uns irgendwann gesagt, naja, einen Schrotti habe ich. Die neue Heizung kommt doch auf einer Palette, die ist in Folie und da ist Styropor. Könnt ihr das nicht alles mitnehmen? Und dann haben wir gesagt, ja klar, was ist dir das denn wert? Und da trifft genau dasselbe zu. Die müssten ein Azubi oder zwei damit beschäftigen, die Sachen irgendwo zu einem Wertstoffhof zu bringen. Und weil wir ohnehin fahren, weil wir ohnehin diese erste Meile überbrücken, machen wir das auch. Da arbeiten viel mit Pauschalen, weil wir natürlich auch mit den größeren zusammenarbeiten, mit PreZero und Remondis, Veolia und so weiter, weil wir da ohnehin vorbeifahren und weil wir da auch dasselbe machen können. Es sind meistens Pauschalen, die man pro Entsorgung dort entrichten muss. Und wenn wir aber an vier vorbeigefahren sind, haben wir dieselbe Pauschale wie ein Handwerker, der das, der eine Sache wegbringt. Und diese Materialien versuchen wir auch so sortenrein, wie es geht, zu erfassen. Also eine saubere Palette hat eine andere Klassifizierung als jetzt ein behandeltes Holz beispielsweise oder eine PPK-Fraktion, alles Papier, Karton und so weiter. Das muss man auch wissen, wie das funktioniert. Aber auch das versuchen wir sortenrein zu machen. Denn auch diese Ressourcen sind irgendwann endlich. Und es gibt insbesondere in den Industrienationen Möglichkeiten, wie man das sauber macht. Da, wo es international betrachtet, sagen wir mal, höhere oder dichter besiedelte Ballungszentren gibt, wo das Problem genauso besteht, ist das mit dem Recycling noch nicht so weit. Aber auch da, insbesondere denke ich da so an China, wenn man sich einmal irgendwie entschieden hat, ist das genauso. Auch da könnten wir, glaube ich, reinstoßen, wo das Material sauber wieder in den Kreislauf zurückgeführt wird.
Wie geht's denn so weiter oder was sind die nächsten Schritte für euch? Du hast jetzt gerade schon quasi Zusatzservices genannt, die ihr anbietet. Du hast auch vorher gesagt, ihr breitet euch regional so ein bisschen aus. Was fehlt denn noch? Kiste Bier mitbringen unterwegs oder was wäre noch denkbar oder was eben auch nicht?
Weiß ich nicht, da habt ihr, glaube ich, in Hamburg ein Unternehmen, was das, glaube ich, ganz effizient macht. Bin ich auch großer Fan. Ich schleppe auch keine Bierkisten mehr, aber der Gedanke ist nicht ganz unähnlich. Dieses Arbeitsteilige oder die Ressourcen möglichst effizient einzusetzen, auch die eigenen, setzt sich im Handwerk, aber auch im Privatbereich, glaube ich, häufiger durch. Also, dass man irgendwie wie eine Pizza uns bestellen kann oder eben die Getränkepost. Und es setzt sich irgendwann durch. Das machen wir uns natürlich zunutze, aber wir haben auch im Blick, dass dieser Rohstoff irgendwann knapp wird. Also da, wo die Stahlproduktion umgestellt wird auf Green Steel, wie das so in Neudeutsch heißt, das bedeutet ja nichts anderes, als dass man einmal die Produktionsprozesse umbaut, von der Hochofenroute zur Electric Arc Furnace Route. Also man macht das mit dem Einsatz von Strom, also ein Lichtbogenofen. Und wenn das mit Wasserstoff hergestellt wird, dieser Strom, ist das auch alles toll. Dann ist natürlich der CO2-Fußabdruck da besonders gut. Das bedeutet aber auch, dass der Materialeinsatz ein anderer ist. Beim Hochofen schmeißt du Primärrohstoff rein, da wird dann angefeuert, Koks, und das ist alles natürlich ökologisch schwierig. Aber nicht nur Deutschland stellt da gerade um. Ne, Salzgitter baut ein neues Werk, Georgsmarienhütte hat es schon immer, und dieser Trend hin zu dieser Art der Stahlerzeugung ist folgerichtig. Wenn das aber alle machen würden, müsste man 70% mehr Sekundärrohstoff einsetzen. Und so viel gibt es nicht. Und deswegen ist diese Route, auf der wir uns gerade befinden, glaube ich, schon sehr zukunftsträchtig. Denn wir müssen alles aktivieren, was sich an Sekundärrohstoffen gerade gebunden in Ballungszentren befindet. Und dem haben wir uns verschrieben. Deswegen werden wir wahrscheinlich auch weiter regional erstmal in die Ballungszentren wachsen. Wir haben jetzt gerade in diesem Jahr Berlin und München begonnen. Aber wir wachsen mit unseren Kunden mit. Also die größeren Ketten beispielsweise, mit denen wir zusammenarbeiten, drängen uns schon länger. Ja, könnt ihr nicht auch in Hannover sein? Was ist denn endlich in Wien oder Zürich? Könnt ihr nicht auch nach Benelux wachsen? Und das machen wir, aber wir sind sehr konservativ unterwegs, was unsere Ressourcen angeht. Wir machen das immer nur dann, wenn wir auch den Menschen, den wir dann da hinsetzen, mit einem Fahrzeug und mit einem Tablet, mehr brauchen die meistens nicht, wenn wir den halbwegs auslasten können. Und das ist so unser Weg. Und wir gucken natürlich immer, was deren Schmerz ist. Ne? Wenn die sagen, könnt ihr nicht dies, könnt ihr nicht jenes machen. Die Grenze ist immer so ein bisschen da, wo wir uns verzetteln. Wir wollen schon uns treu bleiben und sagen, wir machen Baustellenentsorgungslogistik. Wir machen das auch für alle und für verschiedene Verticals, auch Neudeutsch, eben wie Aufzugshersteller oder wie Rolltore oder wie manchmal Fahrradläden, solche Sachen. Aber es muss möglichst schnell, es muss gewährleistet sein, dass wir immer nur vom Entfall kaufen und nie vom Handel. Das heißt, wir wollen uns nicht da irgendwo dazwischen setzen. Das Letzte, was diese Branche braucht, ist noch ein Broker, sondern wir wollen möglichst kürzer die Wertschöpfungskette gestalten. Und da wollen wir uns natürlich regional ausbreiten, aber auch möglichst direkt in die Produktion liefern, wenn das irgendwie möglich ist, und der Trend geht dahin.
Und wenn wir jetzt so ein bisschen auch über die Zukunft schon angefangen haben zu reden, was wünschst du dir denn seitens der Politik, dass euer Geschäftsmodell dann eben auch noch ein wenig incentiviert wird, jetzt nicht nur für euch, sondern eben auch für die Kunden, die ihr da so habt? Klar, wir haben den European Green Deal, wir haben den Circular Economy Action Plan, die zahlen alle darauf ein, das, was ihr tut, auch weiterhin, ich sage jetzt mal, indirekt zu fördern. Aber was gibt es abseits dessen dann noch an ich sage jetzt mal, Herausforderungen, Schwierigkeiten, die politisch angegangen werden sollten?
Ja, da kann man sich fast nichts mehr richtig wünschen, weil das alles in die richtige Richtung geht. Das ist ja nicht, weil die Politik das als einzig erkannt hat, sondern das ist ein Trend, der sich global, glaube ich, gerade durchsetzt, dass diese Besinnung auf das, was die Erde leisten kann und das, was wir eigentlich an technologischen Möglichkeiten haben, dass man das übereinander legen kann. Und natürlich hätten wir noch mehr davon profitiert, wenn sich Robert Habeck durchgesetzt hätte mit 5 Millionen Wärmepumpen bis 2030. Aber dann wiederum ist es für uns fast egal, welche Technik eingesetzt wird. Denn überall, wo eine neue Heizung reinkommt, muss eine alte raus. Und das sind für uns eben diese urbanen Minen. Und ob da jetzt eine hochmoderne Gastherme reinkommt, weil sich der Kollege sagt, das wird sich auch wieder verbessern mit dem Rohstoffgas, ist uns fürs Geschäft erstmal egal. Dieser regulatorische Trend hin zum Einsatz von Rezyklaten oder zu höheren Quoten bei der Herstellung von neuen Produkten an Recycelten, die da drin sein müssen. Das ist eine Sache, die uns natürlich total in die Karten spielt. Da ist Europa besonders aktiv, aber nicht nur die, es ist in den USA genauso. Und da ist das Ganze noch ein bisschen schwieriger. Also da sind natürlich die Wege etwas weiter, aber auch da gibt es Ballungszentren und da werden wir auch schon von unseren größeren Partnern so ein bisschen gedrängelt. Wir wollen uns nicht verzetteln, wie gesagt, aber ich glaube, dieser Trend ist global. Und bloß, ich will das nicht schon wieder sagen mit China, aber das wird immer unterschätzt. Ja, das mit den Solaranlagen, was wir hier produzieren, das ist alles toll. Aber das ist wirklich ein Witz gegen das, was da drüben installiert wird. Und das ist mit anderen Rohstoffen anders. Natürlich liegt das auch am System, dass die das natürlich so ein bisschen durchboxen können. Aber wenn einmal dieser Schalter umgelegt ist, dann ist das genauso wie in Europa, dass die Leute sagen, so gut, dann muss das so sein. Und die ganzen anderen asiatischen Länder jetzt außerhalb von China, also Südkorea beispielsweise und Japan, da ist das eh schon so. Ja, da rennen wir auch, glaube ich, offene Türen ein. Und das ist auch so die Frage, oder die Antwort auf die Frage wollte eigentlich hin. Wir glauben schon, dass es ein globales Problem ist. Wir werden aber wahrscheinlich natürlich uns erstmal regional ausbreiten hier, Dach Benelux, aber was die Politik angeht, da müssen wir nicht viel machen. Ich glaube, das ist auch weniger ein politisches Problem, sondern ein gesellschaftliches. Und ich glaube, wenn wir nicht total bescheuert sind in der Welt und auch in Deutschland und Europa, woran man manchmal Zweifel haben kann, aber Realitäten kann man meistens nicht unbedingt ausblenden, spätestens wenn sie einen selber treffen. Und wenn dann die Rohstoffe teuer werden oder das Auto dreimal so viel kostet, dann sagen sich die Leute, okay, irgendworan muss es liegen und dann müssen die Rohstoffe billiger werden.
Sehr gut, wir nehmen also mit, jetzt geht jeder in den Keller und holt die Zinntellersammlung der verstorbenen Urgroßeltern raus, die
ist super, ja.
Rumgammeln und den alten Heizkörper oder was auch immer und ruft euch an. Florian, ja. Ganz vielen Dank für den Einblick in euer Geschäft, aber auch in diesen Markt, in den Bienenschwarm. Und erfolgreiches Summen.
Ja, vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Also das ist ein gutes Format, was ihr da habt. Und nochmal Glückwunsch zum Titel. Das habe ich jetzt ein, zwei Mal fallen lassen, was ich für einen Podcast habe. Und alle sagten, Mensch, das Gleiche in Grün ist ja großartig. Das höre ich mir an.
Das Gleiche in Grün, der Podcast zu Nachhaltigkeit in Logistik und Lieferkette, ist eine Produktion von Timo Landner und Moritz Petersen. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet oder sogar den Podcast abonniert. Das geht ganz einfach auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens oder direkt auf dgig.show.